Hallo alle zusammen. Ich freue mich zum wiederholten Male, wir freuen uns zum wiederholten Male bei euch zu sein. In unserem Alltag sind wir ständig, die meisten zumindest, mit Entscheidungen konfrontiert. Jeden Tag treffen wir immer irgendwelche Entscheidungen. Kleine oder große? Was ziehe ich heute an? Die Frage war heute Morgen bestimmt vielleicht präsent. Wie kann ich jemandem helfen, wenn er traurig ist? Vielleicht auch eine Frage, die einen beschäftigt. Was mache ich, wenn ich einen Streit mit einem Freund habe? Ich möchte euch nun zwei Männer oder zwei Menschen vorstellen. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, nennen wir ihn Thomas. Ist jemand hier, der erfolgreicher Geschäftsmann ist und Thomas heißt, hat nichts mit irgendjemand, einer Person zu tun aus dieser Gemeinde. Ein erfolgreicher Geschäftsmann sitzt an seinem Schreibtisch und schaut auf seine Kontoauszüge. Die Zahlen sehen gut aus, er hat hart gearbeitet, viele Ziele erreicht, die er sich vor Jahren mal gesteckt hat. Doch die Angst, das Erreichte zu verlieren, belastet ihn. Was, wenn ich alles verliere? Was, wenn ich nicht mehr genug habe? Auf der anderen Seite gibt es einen Markus, einen Handwerker, der von Auftrag zu Auftrag lebt. Seine Familie kämpft manchmal darum, die Rechnungen zu bezahlen. Es gibt Tage, an denen er sich nicht so sicher ist, wie er das Nötigste bestreiten soll. Wie soll er das alles schaffen? Soll ich vielleicht etwas tun, was eigentlich nicht richtig ist, um an mehr Geld zu bekommen oder mehr Geld zu kommen? Wie geht er mit Mangel um? Wird er aus der Not heraus handeln und vielleicht sogar unehrliche Wege einschlagen? Werden diese beiden Personen hier in dieser Geschichte, in diesen zwei Geschichten, Markus und Thomas, Gott vertrauen? Vertrauen wir in unseren Lebenslagen, egal wie es aussieht, gesund oder krank, vertrauen wir Gott? Ich möchte nun ein paar Verse lesen aus dem Buch der Sprüche, die uns dazu einladen, über unsere Prioritäten im Leben nachzudenken. Buch der Sprüche, Kapitel 30, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, Buch der Sprüche, Kapitel 30, Verse 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich mir von dir. Das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Wer ist der Schreiber dieser Verse? Das steht im Buch der Sprüche, Kapitel 30, Vers 1. Da heißt es, ich folge den Weg der Elberfelder CSV, der Elberfelder 1905 und der Schlachter 2000. Es wird jetzt Unterschiede geben zur neuen Elberfelder, nur dass ihr da Bescheid wisst. Da heißt es, Worte Agurs, des Sohnes Jegs, der Ausspruch, das Manneswort an Itil und Ukal. Hier wird ein Mann mit dem Namen Agur genannt, dessen Vater Jegs heißt Und dieser Mann hat einen Ausspruch getan. Ein Ausspruch ist eine Rede, die von Gott stammt. Es ist ein Wort Gottes an die Hörer. In diesem Fall an Ithiel und Ukal. Und vielleicht waren das seine Söhne oder seine Schüler. Also dieser Ausspruch ist das Wort Gottes und das hat Salomo erkannt und hat es mit aufgenommen in die Sprüche Salomos. Deshalb finden wir es dort. Und nun haben wir diese Verse gelesen, Vers 7 bis 9. Und ich möchte den Vers 7 nochmal lesen. Da steht, da spricht der Agur: Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Hier steht zwei. Agur präzisiert sein Gebet. Es geht um zwei Dinge. Er bittet nicht vage um Gottes Hilfe, sondern ganz spezifisch um zwei Dinge. Agur hätte um viel mehr bitten können, aber er entscheidet sich bewusst, diese Bitte auszusprechen und er sagt, zweierlei erbitte ich mir von dir. Agur erbittet zwei Dinge von Gott. Er wird aktiv und wendet sich vertrauensvoll an Gott mit seinem Anliegen. Eine Bitte ist oft ein Zeichen von Vertrauen. Und das fällt uns manchmal schwer. In der AOK-Zeitung steht Folgendes zum Thema um Hilfe bitten. Da steht um Hilfe bitten, das ist das Thema, warum es uns so schwer fällt und warum wir es dennoch öfter tun sollten, um Hilfe zu bitten. Und da schreibt die Zeitschrift AOK weiter: Die Gründe dafür, dass es uns in vielen Situationen schwerfällt, um Hilfe zu bitten, haben viel mit unserem Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz und mit schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun. Alle Hürden, um Hilfe zu bitten, entspringen Ängste, die unseren Blick verstellen. Da geht es im zwischenmenschlichen Bereich, was die AOK-Zeitung schreibt. Rufen wir an, brauchen wir Hilfe. Aber wenn man über Gott nachdenkt, verhält es sich doch etwas ähnlich. Oder über Geschwister aus Gemeinden oder aus unserer Gemeinde. Ich möchte fragen, welche Person würdest du heute nicht mehr um Hilfe bitten, weil du vielleicht enttäuscht wurdest und nun Angst hast, wieder enttäuscht zu werden? Zu wem haben wir unser Vertrauen verloren, weil uns eine Person besonders verletzt hat? Vor wem verstecken wir uns oder unsere Schwächen, die wir haben, weil wir Angst haben, abgelehnt oder ausgegrenzt zu werden? Und solche Ängste können dazu führen, dass Menschen sich zurückziehen. Manche werden vielleicht zu Einzelgängern und meiden Gemeinschaft in Gemeinden. Ich möchte fragen, haben wir auch Angst vor Gott? Agur hatte keine Angst vor Gott. Im Gegenteil, er vertraute ihm, deshalb wandte er sich mit einer Bitte an Gott. Agur bittet darum, zweierlei Dinge nicht zu versagen, also sie ihm nicht zu verweigern. Und diese zwei Bitten waren ihm so wichtig, dass er wollte, dass Gott sie noch erfüllt, bevor sein Leben beendet wird. Also bevor er stirbt. Agurs Vertrauen in Gott zeigt sich ganz praktisch durch sein Leben und seine Entscheidungen. Und auch für uns sollte unser Vertrauen in Gott sichtbar und lebendig sein, indem wir Gott bitten. Ich möchte nun mit euch einen Blick in das Buch der Prediger werfen, was auch von Salomo geschrieben ist, was uns einen Blick gibt auf das Leben, auf das Ende des Lebens. Buch der Prediger, Kapitel 12. Das Buch wurde von Salomo geschrieben, zusammengesammelt, um die Leser zu informieren, welche Erfahrungen er in seinem Leben gesammelt hat. Das Buch der Prediger beschreibt oder schreibt er wahrscheinlich aus der Perspektive eines älteren Mannes, der Erfahrungen gesammelt hat. Und er beschäftigt sich in Prediger mit dem Thema, intensiv mit dem Thema Tod und gab oder gibt Ratschläge an die Leser. Und seine Worte spiegeln die Weisheit wider, die er im Laufe des Lebens erlangt hat. Wir können seine Erfahrungen über das Leben im Buch der Prediger und auch im Buch der Sprüche lesen. Und ich möchte lesen, Buch der Prediger, Kapitel 12, Vers 1. Da heißt es: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Diese Worte stellen, so sehe ich das, eine Ermutigung dar, Gott nicht zu vergessen, besonders in den jungen Jahren. Denn später im Leben, so wie Salomo auch hier beschreibt, können Herausforderungen und schwierige Zeiten kommen, die es uns einfach schwer machen, uns an Gott zu wenden. Der Autor spricht hier über die Vergänglichkeit des Lebens und die Herausforderungen, die mit dem Alter verbunden sind. Er betont, wie wichtig es ist, in jungen Jahren an Gott zu denken. Er sagt: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Denn das Leben im Alter scheint oft von Schwierigkeiten und Beschwerden geprägt zu sein, die es womöglich uns schwer machen könnten, uns auf Gott zu konzentrieren. Ein Beispiel. Meine Oma hat viele Jahre an Demenz gelitten. Meine Eltern haben sie gepflegt im Elternhaus. Und es war mit ihr immer schwerer, über Gott und über die Bibel zu sprechen, weil sie es dann nicht mehr so richtig verstehen konnte. Salomo ruft uns dazu auf, sich in der Jugend schon intensiv mit Gott zu befassen. Wenn unser Leben früh von Gottes Wort geprägt wird, kann es uns auch später im Alter tragen. Auch wenn Hindernisse auftreten, weil wir es gelernt haben. Ein weiteres Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als du das erste Mal auf dein Fahrrad gestiegen bist, als du Fahrradfahren gelernt hast. Die ersten Fahrversuche waren etwas schwierig. Du bist ein paar Mal gestürzt. Aber mit Geduld und mit Übung bist du sicherer geworden und kannst fahren. Und das zieht sich hin bis ins hohe Alter. Kannst du Fahrrad fahren? Was du gelernt hast? Hast du gelernt? Und ähnlich verhält es sich mit dem Wort Gottes. Je früher wir das lesen und verstehen, uns damit befassen, uns damit auseinandersetzen, desto besser können wir es im Leben einfach anwenden und unsere Entscheidungen darauf aufbauen oder die darauf gegründet sind. Salomo weist uns darauf hin, dass es in jungen Jahren wichtig ist, die eigene Lebensweise zu reflektieren, in Gottes Wort zu lesen und es sich zu Herzen zu nehmen. So wird unser Leben langfristig auf Gott ausgerichtet und geprägt. Ich möchte fragen, nutzen wir unsere Denkfähigkeit und Energie, um Gottes Wort zu lesen, um daraus zu lernen? Nutzen wir unsere Gesundheit, um regelmäßig die Gemeinde zu besuchen, um dort mit Geschwistern zusammen zu sein? Nutzen wir die Zeit, solange es uns noch möglich ist? Es gibt Menschen, es gibt Geschwister, deren Gesundheitszustand sie daran hindert, Gemeinschaft hier zu haben. Oder die gehindert werden, Gottes Wort zu lesen, wenn man die Sehfähigkeit verliert, zum Beispiel. Doch solange wir es können, sollten wir die Zeit dafür nutzen. Salomo berichtet über die jungen Jahre, über das Leben, aber er berichtet aber auch über das Ende des Lebens, nämlich ein paar Verse weiter in Vers 14. Agur sprach darüber, über das Ende des Lebens. Auch Salomo berichtet über das Ende des Lebens. Und da wird uns einiges auffallen. In Kapitel 12, Vers 14, da heißt es, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Salomo betont, wie wichtig es ist, Gott zu fürchten. Und er erinnert uns daran, dass Gott am Ende unseres Lebens der gerechte Richter ist. Alles, was wir tun, ob öffentlich oder verborgen, das wird von ihm beurteilt werden. Dieser Vers, wenn man so drüber nachdenkt, trägt uns dazu an, unser Leben in der Furcht Gottes zu führen. Er lädt uns ein, der Salomo, unsere eigenen Lebensprinzipien, unsere moralischen Lebensprinzipien auf Gott auszurichten. Es ist vielleicht uns nicht immer bewusst, aber unser Handeln hat Konsequenzen. Und dieser Vers dient hier zum drüber nachdenken, zum Reflektieren. Gott sieht alles, was wir tun. Ob wir die Tür zumachen bei unserer Wohnung oder ob wir sie offen lassen. Er sieht, was wir tun, ob gut oder böse. Es bleibt nichts unbeachtet. Selbst kleine Dinge werden von ihm nicht übersehen. Kleine Dinge, die vielleicht für uns unbedeutend sind, wo wir sagen, das ist nicht wichtig. Gott sieht auch das. Ein Beispiel. Wenn man manche Toilette besucht, sieht man manchmal, wenn man in die Toilette hineingeht, noch die Überreste des Vorgängers. Vielleicht schon mal passiert. Nimmt man dann die Bürste und macht das weg? Oder sagt man, was der gemacht hat, mache ich auch. Und überlässt da wieder den Nächsten. Oder in manchen Toiletten sieht man manchmal so Schnipsel auf dem Fußboden liegen. Von den Papiertüchern, wenn man sie so rauszieht. Manchmal, wenn man sie so fetzt, ist hier nicht der Fall. Hier liegen sie ja oben drauf. Aber manchmal muss man sie rausziehen. Und da liegen dann die Fetzen auf dem Boden. Wenn man das zu Hause so machen würde, würde man sofort die Fetzen aufheben und wieder für Ordnung schaffen. Würde man das auch in der Gemeinde tun? Aufheben, für Ordnung sorgen, wegräumen? Würde man das auch tun, wenn es keiner hinsieht? Gott sieht alles, auch wenn niemand hinschaut. Agur war sich bewusst, wieder zurück zu Agur, Buch der Sprüche, Kapitel 30, dass sein Leben Konsequenzen hat. Und deshalb bat er um zwei Dinge. Und diese Bitten sollen sein Vertrauen zu Gott zeigen. Und sie spiegeln wider, was für ihn im Leben wirklich wichtig war. Und er sagt, in Vers 8 führt er aus, Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Das sind die ersten Dinge. Dann sagt er, Armut und Reichtum gib mir nicht. Falschheit und Lügenwort. Das Wort falsch stammt von falsch. Falschheit, falsch. Bedeutet, dass etwas nicht wahr, dass etwas nicht echt ist. Dass etwas nicht Wirklichkeit ist. Ich möchte dazu nun eine Stelle lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 26. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 26. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 26. Da steht geschrieben, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Dieser Vers, den wir lesen, ist Teil eines Abschnittes, der über die praktische Umsetzung unseres Glaubens betont. Jakobus fordert die Leser auf, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter. Und hier spricht er einen Bereich an, der sehr offensichtlich ist, nämlich unsere Worte. Und er sagt hier, wenn jemand meint, fromm zu sein. Damit richtet sich Jakobus an Menschen, die glauben, in der Furcht Gottes zu leben. Er sagt, wenn jemand meint, fromm zu sein. Und dann sagt er, aber seine Zunge nicht im Zaum hält. Und er beschreibt, die ihre Worte nicht kontrollieren können. Jakobus erklärt, dass diese Menschen sich selbst täuschen. Ihre innere Einstellung ist, das Bild, was sie über sich selbst haben, ich bin fromm. Aber das betrügt, damit betrügen sie sich. Denn das, was sie tun, beweist das ganze Gegenteil. Sie halten sich für fromm, aber ihre Worte widersprechen ihrem Glauben. Und hier sagt er, ihr Glaube ist wertlos. Ihr Glaube ist es wertlos. Und hier verwendet Jakobus das gleiche griechische Wort, wie in Sprüche Kapitel 30, Vers 8 verwendet wird. Aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung der Heiligen Schrift. Agur bittet um zwei Dinge, um Falschheit, dass Falschheit und Lügenwort von ihm entfernt wird. Und hier ist das gleiche Wort, Falschheit wertlos, unecht. Hier in Jakobus wird uns ein Unechter beschrieben. Und Agur spricht über Unechtigkeit, also von unechten Dingen. Und er bittet Gott darum, uns von solcher wertlosen Falschheit, etwas, was wertlos ist, zu befreien. Und ich möchte fragen, sind meine Worte oder deine Worte erbaulich oder eher schädlich für meinen Nächsten? Täusche ich mich manchmal selbst, indem ich mich in einem besseren Licht darstelle, wie ich wirklich bin? Agur versteht, wie Falschheit sein Leben beeinflussen kann. Und deshalb bittet er Gott, das Falsche aus seinem Leben zu entfernen. Sein Wunsch ist es, nichts Wertloses zu sagen oder zu tun. Agur spricht nicht nur über Falschheit, sondern er spricht auch über Lügenworte. Wir haben es gelesen im Buch der Sprüche, Kapitel 30, Falschheit und Lügenwort entferne. Und dieses Wort bringt uns mit einer ernüchterten Stelle aus der Bibel wird in Verbindung mit einer anderen Stelle in der Bibel im Zusammenhang gebracht, nämlich im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Da wird uns etwas über Lügenworte, über Lügen berichtet. Und da heißt es, Buch der Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hier beschreibt Johannes das Bild einer neuen Schöpfung, einer Welt, in der Gott unter den Menschen wohnt. Und in dieser Welt gibt es keinen Schmerz, kein Leid und kein Tod mehr. Aber in diesem Bild ist auch klar, dass es Menschen gibt, die keinen Platz in dieser Welt haben. Darunter auch Lügner. Diese Passage zeigt uns, wie ernst Gott das Thema Lüge nimmt. Und Lügen haben in Gottes Augen so weitreichende Konsequenzen, dass der Lügner keinen Anteil hat an der kommenden neuen Welt. Das ist eine harte Wahrheit, die uns nachdenklich stimmen könnte oder sollte. Stell dir vor, folgende Situation, vielleicht auch schon erlebt. Jemand fälscht seinen Lebenslauf, um sich für einen Job zu bewerben. Er übertreibt bei seinen Qualifikationen, die er eigentlich gar nicht hat. Also er fügt etwas hinzu und schreibt da hinein, ich weiß darüber Bescheid. Und der das verfasst, denkt sich, wird schon nicht so schlimm sein. Aber stell dir vor, das kommt ans Licht. Das kommt raus. Der Arbeitgeber, der das liest, der wird enttäuscht sein. Und das Vertrauen in diese Person ist gebrochen. Es entstehen auch dadurch Unsicherheiten. Und vielleicht verliert diese Person auch ihren Job. Ich war vor Jahren in einer Firma, ich war in der Halbleiterindustrie tätig, vor sehr, sehr vielen Jahren. Und da war ich über Zeitarbeit dort beschäftigt und dann ging es darum, mich fest einzustellen. Und da bekam ich ein Einstellungsformular, da musste ich ein paar Dinge angeben. Und unter anderem war auch dort die Frage, sind Sie vorbestraft? Ja, ich bin vorbestraft. Ich saß im Gefängnis. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Soll ich das für mich behalten? Dass ich bessere Chancen habe für den Job? Oder soll ich ehrlich sein? Ich stand da in einem Konflikt. Was soll ich nun tun? Wenn das rauskommt oder wenn ich jetzt sage, ich bin vorbestraft, werde ich wahrscheinlich nicht angestellt. Was zu Beginn vielleicht wie eine einfache Lüge aussieht, hat aber langfristig große Folgen. Ich habe meinen Meister damals aufgesucht und habe mit ihm über diese Situation gesprochen. Was soll ich nun tun? Und habe das dann dem gesagt, wie es um meine Situation stand. Und wir konnten einiges besprechen. Aber wenn das verheimlicht wird und das kommt dann raus, kann das schwere oder große Folgen haben. Beziehungen werden geschädigt und Vertrauen wird zerstört. Lügen können aber nicht nur unser berufliches Leben gefährden, sondern auch unsere persönlichen Beziehungen. Wenn jemand wiederholt lügt, wird es anderen schwer machen, dieser Person zu vertrauen. Es entsteht Distanz, ein Gefühl, dass man sich eigentlich gar nicht mehr sicher sein kann. Vertrauen ist das Fundament in jeder Beziehung. Sei es in der Freundschaft, in der Familie oder im Beruf. Und wenn dieses Vertrauen durch Lüge zerstört wird, ist es schwer, es wieder aufzubauen. Ich stand mal nach meinem Beruf bei der Halbleiterindustrie, habe ich eine Umschulung zum Spannungsmechaniker gemacht. Und wir waren nur 5 Leute, das waren ungefähr 2,5 Jahre Umschulung. Unser Spannungsmechaniker, ist jemand hier? Zerspaner? Also ist bohren, fräsen und drehen, du kennst dich aus, und schleifen und honen und was damit dazugehört. Und dann mussten wir an einem Werkstück arbeiten und wir mussten dort etwas bohren und irgendwie brach der Bohrer ab. Und der Chef oder der Meister kam dann raus, wer war's? Die Hände in die Tasche? Natürlich niemand. Und der war schon schwer enttäuscht. Wo ist die Ehrlichkeit geblieben? Später wurde mir dann, also ich habe dann mit ihm später gesprochen und konnte gar einiges da mit ihm besprechen. Und da war ich froh, diese Dinge, das anzusprechen. Du, ich habe dich belogen. Ich war nicht ehrlich zu dir. Aber das braucht auch Mut. Ich habe mit mir gekämpft, was mache ich jetzt? Und das schaffte aber auch wieder Vertrauen zu meinem Meister. Also Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Hingegen Unehrlichkeit, Lügenworte schaden nicht nur unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch der Beziehung zu Gott. Und das Buch der Offenbarung zeigt, wie ernst Gott das Thema Lüge sieht. Agur bittet Gott, ihn von Falschheit und Lügenwort, von Lügen fernzuhalten. Er weiß, dass Lügen nicht nur Beziehungen zu anderen zerstört, sondern auch die Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Und ich möchte fragen, sind meine Worte, und taten ehrlich und erbaulich für andere. Ich möchte fragen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich lüge oder die Wahrheit verdrehe? Ich möchte eine weitere Stelle lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Kolosserbrief. Kapitel 3 haben wir heute Morgen auch schon etwas gehört. Aber nicht aus Kapitel 3, sondern aus Kapitel 1. Ich möchte Kapitel 3 lesen, Verse 9 bis 10. Da spricht der Apostel Paulus: Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. In diesem Vers spricht Paulus zu den Christen in Kolossä und fordert sie auf, ehrlich miteinander umzugehen. Lügt einander nicht an, ist eine klare Aufforderung zur Ehrlichkeit. Paulus erklärt, dass die Christen hier in Kolossä durch ihren Glauben an Jesus eine neue Identität bekommen haben. Er sagt ein paar Versen vorher, Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was unten ist, nicht nach dem, was oben ist. Trachtet nach dem, was droben ist und nach dem, nicht nach dem, was auf Erden ist. Durch Christus haben wir eine neue Identität. Der alte Mensch abgelegt, der alte Mensch durch die Sünde geprägt und einen neuen angezogen, der durch die Erlösung in Christus erneuert wurde. Im Kontext dieses Verses beschreibt Paulus, wie das alte Leben aussieht. Da heißt es, tötet, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, also was unten ist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. So sah das alte Leben aus. Und Paulus sagt, so sollt ihr nicht mehr leben. Wie ihr das früher getan habt, sollt ihr nicht mehr so leben, sondern ihr habt den neuen Menschen angezogen, das neue Leben in der Wahrheit Gottes zu führen. Das alte Leben steht für das Leben vor Christus und das neue Leben hingegen ist durch Jesus Christus erfolgt. Was bedeutet das für uns konkret? Lügen gehört zum alten Leben, das wir eben abgelegt haben. In Christus gibt es keinen Platz für Unwahrheiten. Und Paulus fordert die Christen auf, untereinander ehrlich zu sein. Familie, Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Ich möchte fragen, was würde das für uns bedeuten, in der Schule oder am Arbeitsplatz ehrlich zu sein? Was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten, in der Familie ehrlich zu sein? Was würde es bedeuten, in der Gemeinde ehrlich zu sein? Das Alte abzulegen, den alten Menschen abzulegen, so wie wir sie auch gerade gelesen haben, hängt immer mit einer täglichen Entscheidung zusammen. Ehrlichkeit jetzt in diesem Zusammenhang erfordert eine tägliche Entscheidung, die uns jeden Tag herausfordert, gerade in einer Welt, in der es manchmal einfacher scheint, zu lügen oder etwas zu verschweigen, müssen wir uns immer wieder bewusst entscheiden, in der Wahrheit zu leben. Und Paulus ruft uns auf, dieses neue Leben aktiv zu leben. Ich möchte wieder zurückkommen zum Buch der Sprüche, Kapitel 30, Vers 8. Paulus spricht nicht nur über Falschheit und Lügenwort, sondern er führt weiter aus, worum er bittet. Er sagt weiter, Falschheit und Lügenwort, Kapitel 30, Vers 8, entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Dann heißt es weiter, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne, Vers 9, und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich im Namen meines Gottes vergreife. Das hebräische Wort für Armut heißt einfach Mangel, Bedürftigkeit, Reichtum, Wohlstand, Fülle. Agor bittet darum, in diesem Gebet von den sogenannten oder von diesen genannten Lebensumständen von Armut und Reichtum verschont zu bleiben. Und dieser Bitte steht im krassen Gegensatz zu unserer derzeitigen Welt, die oft nach mehr Reichtum und nach mehr Erfolg strebt. Dieser zweite Teil des Verses fordert heraus, ich will mal sagen, eine Balance zu bekommen im Leben, in unserem Alltag, zwischen Armut und Reichtum. Argo beschreibt die Begründung in Vers 9, Armut und Reichtum gib mir nicht, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Argo warnt uns davor, dass wir in Zeiten des Überflusses dazu neigen könnten, Gott einfach zu vergessen. Im Wohlstand könnten wir leicht in die Versuchung geraten und denken, wer ist der Herr? Als bräuchten wir ihn nicht. Eine Geschichte, die ich gelesen habe, ein Unternehmer hat alles erreicht, Wohlstand und Ansehen auch, und er könnte in die Falle tappen, zu glauben, dass er alles aus eigener Kraft geschafft hat. Doch was passiert, wenn eine Krise kommt? Wie in der Finanzkrise 2009, wo ich gedacht habe, ich bekomme den Job und dann wurde mein Vertrag nicht verlängert. Man hat schon gedacht, man hat gut gearbeitet und man bekommt den Job und plötzlich läuft der Vertrag aus. Argo spricht aber nicht nur über Reichtum, sondern auch über Armut spricht er. Reichtum und Armut bürgen Gefahren. Argo warnt bei der Armut, dass in Zeiten des Mangels die Versuchung groß sein könnte, unrechtmäßig an das zu kommen, was wir brauchen, durch Diebstahl oder Betrug. Ein Mensch in finanzieller Not könnte sich gezwungen fühlen, Dinge zu tun, die er unter normalen Umständen nicht tun würde, wie Diebstahl vielleicht am Arbeitsplatz oder im Geschäft, im Supermarkt. Oder vielleicht sogar Schwarzarbeit. Agur betet, dass er in keine dieser Versuchungen gerät. Er möchte Gott weder im Überfluss noch in Armut gegen Gott unrechtmäßig handeln. Er möchte sich nicht, so wie er schreibt, am Namen Gottes vergreifen. Das bedeutet, Gottes Ehre zu schädigen. Das war keineswegs Agurs Absicht. Er wollte in keine dieser Versuchungen geraten und den Namen Gottes schänden. Ich möchte mal fragen, wäre es auch unser Gebet, das, was Argo hier aufgezählt hat? Agos Anliegen war zentral. In jeder Lebenslage Gott zu erkennen. Ein praktisches Beispiel, um Gott in unserem Alltag nicht zu vergessen, wäre vielleicht eine Hausaufgabe oder ein Gedanke. Gott in unserem Alltag nicht zu vergessen, egal in welchen Umständen wir sind, mal aufzuschreiben, wofür wir an diesem Tag dankbar sein können. Was wir in diesem Tag alles bekommen haben. Gott zu danken für das, was er uns gibt. So bleiben wir auch in Verbindung mit ihm, so wie Agur in Verbindung mit ihm war. Ob wir reich oder arm sind. Dass wir uns an ihn halten. Diese einfache Praxis, das mal aufzuschreiben, zu reflektieren, sich Gedanken darüber zu machen, hilft uns, den Fokus von dem, was wir nicht haben, auf das zu lenken, was wir bereits schon haben. Agur zeigt uns, wie er gebetet hat. Das ist ein Gebet um Weisheit im Jetzt und Hier zu leben, in den jetzigen Umständen, wo wir gerade sind. Agur lehrt uns, nach oben zu schauen, auf unser Leben, auf das Ende unseres Lebens, aber auf unser Jetzt. Er sagt uns, wie wir mit Falschheit und Lüge umgehen sollen. Halte Falschheit und Lüge fern von mir. Ein ehrliches Leben. Ein aufrichtiges Leben. Kein verstecktes Leben, sondern aufrichtig. Und er lehrt uns, zufrieden zu sein. Mit dem, was wir haben.